Ich war so froh, dass ich es irgendwie geschafft habe, diesen Podcast ein bisschen regelmäßiger zu machen. Und ja, jetzt war ich doch wieder lange weg. Aber nicht, weil ich per se keine Zeit hatte oder weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich krank war und auch immer noch irgendwie so ein bisschen bin. Eine ja immer wiederkehrende Mandelentzündung hat mich leider ausgenockt und das fehlt dann halt auch an Stimmkraft, sag ich mal, um dann überhaupt auch Podcast aufnehmen zu können, weil man kann seine Fresse einfach nicht bewegen und das sind ekelhafte Schmerzen, die jetzt immer wieder aufgetaucht sind und so richtig besser ist es immer noch nicht, aber jetzt gerade bin ich in der Lage, eine Folge aufzunehmen. Jetzt geht's gerade wieder, es ist so ein bisschen auf und ab. Aber die Zeit, in der es gut ist, die kann ich nutzen, die möchte ich nutzen, um ja über Videospiele zu sprechen. Das, was passiert ist und was ich so gespielt habe. Wobei, ich muss das ein bisschen splitten. In der Folge wird es sich eigentlich nur um die News gehen, weil es ist so viel passiert und ich hätte gerne viel regelmäßiger das auch gecovert, weil es ist wirklich viel passiert. Aber das ging, wie gesagt, nicht. Und ich weiß auch nicht, wann ich gesundheitlich in der Lage bin, so die nächsten Folgen eben aufzunehmen. Und deswegen möchte ich jetzt eben so einen Rundumschlag machen an News, an Geschehnissen, die so passiert sind. Weil holy shit, das ist sehr, 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 sehr viel. Und es geht hier von neuen Spielen oder möglichen Spielen bis hin zu Preisexplosion, Kündigungen, geschlossenen Studios oder tatsächlich auch noch kurzen Hinweisen zu, wie sich vielleicht auch Technik verändert und ganz viel Gerüchten rund um Nintendo, ein Sony-Patent, was mir Kopfschmerzen bereitet. Es ist eine ganz schöne Menge. Aber wir fangen mal von vorne an. Aber ich habe eine News, die ist jetzt vielleicht hier von allen, die ich drin habe, die aktuellste. Und zwar gibt es seit letztem Jahr schon Gerüchte, dass es ein neues Herr-der-Ringe-Spiel geben soll, aber im Stil von Hogwarts Legacy. Und es ist natürlich nicht das gleiche Studio, weil Harry Potter, das gehört ja alles Warner und Herr der Ringe wurde von Embracer vor einigen Jahren schon gekauft. Und da gibt es ja seit letztem Jahr bereits Gerüchte, dass ein solches Spiel in Entwicklung sei und dass das mit dem Abu Dhabi Investment Office Fonds gefundet werden soll, in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Und jetzt gibt es ganz frisch auch Gerüchte, dass es sich bei den Studio oder der Frage, welches Studio das entwickelt, da gibt es jetzt gerade zwei, die kursieren da durchs Netz. Es gibt einmal das Gerücht, dass es wohl Warhorse Studios sind, also die Kingdom Come Deliverance gemacht haben. Und die kennen die Rollenspielgemeinde ja sehr gut, weil zuletzt Kingdom Come Deliverance 2 ist ja sehr, sehr gut angekommen, war auch, soweit ich das mitbekommen habe, sehr erfolgreich und da macht es ja auf den ersten Blick auch Sinn, wenn die dann ein Herr der Ringe Spiel übernehmen sollen, was ja auch so ein bisschen Open World und ne, also da sieht man ja irgendwo so den auch Bezug eben, aber das andere Gerücht besagt eben, dass es Crystal Dynamics wäre, also die Leute, die gerade an dem neuen Tomb Raider arbeiten, zusätzlich aber Supportarbeiten für ein weiteres Tomb Raider machen, kürzlich Legacy of Kain fertiggestellt haben und bis letztes Jahr auch noch den Reboot von Perfect Dark mitentwickelt haben. Und wo ja auch in den letzten Monaten, muss man ja sagen, auch einige Leute gehen mussten. Ne? Zum einen, weil eben auch Perfect Dark ja eingestellt wurde durch Microsoft und da mussten schon mal einige ihren Hut nehmen. Das ist natürlich ein bisschen fraglich, ob das auch andere Bereiche betrifft, die weswegen da Leute gehen mussten. Aber da frage ich mich, wer soll denn da noch ein World Herr der Ringe Spiel entwickeln? Also ich weiß nicht, ob sie die Kapazitäten haben, weil Crystal Dynamics ist von der Größe her tatsächlich sogar relativ vergleichbar mit Warhorse Studios und die haben ja jetzt theoretisch Zeit. Also Kingdom Come Deliverance 2 ist ja letztes Jahr erschienen, also vor einem Jahr, sogar ziemlich genau einem Jahr. Und damit hätten die ja seit diesem Jahr auch eben entsprechend Zeit. Also klar, die arbeiten natürlich auch weiter noch an ihrem Titel und das wird sicherlich auch noch ein bisschen weitergehen, aber eben nicht mit den ganzen 250, 270 Leuten, die da auch eben beschäftigt sind. Also das wäre ein bisschen too much und wird sich auch nicht rentieren. Deswegen, dass die an was Neuem arbeiten, das ist, glaube ich, klar. Die Frage ist es jetzt, was? Und deswegen, also rein aus logischer Perspektive, würde ich sagen, das ist eigentlich ein No-Brainer, dass die dieses Herr-der-Ringe-Spiel machen. Und bei Crystal Dynamics wurde so viel hin und her geworfen durch die Projekte und sind durch Tomb Raider ja eigentlich auch sehr ausgelastet, weil das neue Tomb Raider ist ja auch ein großes, großes Projekt, was ja dann von Amazon Game Studios gepublished wird. Das ist ein Knüpp, also das ist ein richtiger Klopper. Und dazu halt eben noch, dass die Legacy of Kain jetzt fertiggestellt haben und eben die Supportarbeiten für das andere Tomb Raider. Also, da sehe ich das persönlich nicht. Also, es würde mich überraschen. Es kann natürlich sein, ne, weil ich weiß es ja nicht. Aber es würde mich überraschen, wenn die das machen. Und es würde wenig Sinn ergeben. Also, ich sehe jetzt nicht, warum man dieses Studio mit noch mehr Arbeit zuschütten sollte, wo man da, glaube ich, gerade erstmal so ein bisschen Ruhe und Struktur reinbringen muss. Während man mit Warhorse eigentlich ein Studio hat, wo es läuft, die jetzt Kapazitäten haben, die Erfahrung vor allem in dem Bereich haben, weil Crystal Dynamics, das haben die eigentlich die letzten Jahre überhaupt nicht gemacht. Also klar, ne, das muss ja nichts heißen, haben ja vielleicht auch Bock auf sowas, aber ne, so aus der Sicht würde ich sagen, Warhorse eigentlich die sichere Nummer. Insofern, und das sind übrigens auch alle Studios, die gehören Embracer, also denen die Herr-der-Ringe-Marke gehört. Also sowohl Warhorse als auch Crystal Dynamics, die beiden Studios gehören denen. Also die haben da theoretisch volle Machthabe über das Studio, was sie dann auch wählen. Insofern bin ich sehr gespannt. Also es scheint sehr konkret zu sein, dass tatsächlich dieses Spiel in irgendeiner Form existiert. Wir wissen zwar nicht, in welchem Stadium das ist, ob das relativ neu ist. Also dadurch, dass dieser Investmentfonds oder ne, dieses Investment aus Abu Dhabi wohl im letzten Jahr stattgefunden hat, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht erste, naja, Konzeptarbeiten schon gab und dass man jetzt seit eben Ende letzten Jahres da wirklich auch die volle Konzentration drauf setzt. Aber das klingt jetzt erstmal nach einem Ding, was auf jeden Fall noch Jahre dauert. So, gehen wir mal rüber zu Nintendo. Ja, also da gibt's einen ganzen Schwung, das sind aber auch alles Gerüchte, also wir haben generell irgendwie viele Gerüchte jetzt in diesem Podcast, aber von einer relativ brauchbaren Quelle, nämlich Nate the Hate. Das ist ein, ja, Leaker, der oft richtig lag und deswegen kann man schon ernster nehmen, wenn er sich zu irgendwas äußert. Ne, ist trotzdem nicht gesetzt, aber es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und zwar sagt der, zum einen, ein 3D-Mario, das wird jetzt erstmal noch nicht erscheinen. Damit können wir wohl erst 2027 rechnen. Also es sollte wohl schon dieses Jahr erscheinen, also zum Weihnachtsgeschäft, habe man aber nicht realisieren können. Deswegen, ein 3D-Mario wird uns wohl erst nächstes Jahr ins Haus stehen. Und dann wären es tatsächlich 10 Jahre, in denen kein neues 3D-Mario erschienen ist. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Also wenn man das mal so vergleicht, damals, ne, mit Super Mario 64, dann auf Super Mario Sunshine, dann auf Super Mario Galaxy, das waren ja relativ überschaubare Sprünge, sag ich mal. Aber jetzt 10 Jahre von Odyssey auf das nächste ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also das ist ja fast schon eine Generation, ne? die ohne ein neues 3D-Mario aufgewachsen ist. Und es tut, glaube ich, auch jetzt Nintendo nicht so gut, dass das so viel länger dauert. Weil, naja, wenn wir mal jetzt so auf die Pipeline gucken, klar, Pocopia war jetzt ein großer Erfolg. Und es kommt auch noch Tomodachi Life, was sicherlich auch so seine Fanbase hat, gerade so in Japan. Aber dann wird es so ein bisschen mau. Also wir haben noch Splatoon Raiders, wobei, ne, da muss man auch ein Fragezeichen hintersetzen. Was wird das am Ende für ein Ding? Verkauft sich das dann tatsächlich so gut? Und da wissen wir auch noch gar nicht, wann das erscheint. Also es könnte vielleicht auch erst nächstes Jahr erscheinen, wir wissen es einfach nicht. Aber wir haben sonst keine Info, welches große Nintendo-Spiel in Zukunft erscheint. Also wir wissen nicht zu neuen Inhalten, vielleicht zu Mario Kart, kein neues, ja okay, das Yoshi-Spiel, aber das würde ich jetzt nicht so als großes Ding, weil das ist ja auch für Nintendo-Verhältnisse ja noch ein relativ überschaubar großes Spiel, aber ne, wir haben kein Animal Crossing, wir haben kein Pikmin, wir haben kein Luigi's Mansion, ja eben das da 3D-Mario, was jetzt so in der Luft hängt, wir haben kein Super Smash Bros. Das sind alles so Geschichten, wo wir gerade in der Luft hängen. Und auch das neue Pokémon-Spiel Wind und Wellen soll ja auch nächstes Jahr erst erscheinen. Von daher sieht das gerade ein bisschen mau aus, aber der Leaker hat zwei weitere Spiele genannt. Und ich fange mal mit dem kleineren an. Und zwar nämlich soll ein neues Star Fox-Spiel kommen. Und Star Fox ist ja auch ein Spiel, was jetzt auch schon 10 Jahre lang keinen neuen Ableger mehr bekommen hat. Also das letzte war ja Star Fox Zero 2016 für die Wii U sogar noch. Und seitdem kam nichts. Und generell ist Star Fox, glaube ich, so eine Reihe, die sehr untergeht und die Nintendo so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil da könnte man mehr draus machen. Jetzt soll das neue Spiel eher klassisch sein, es soll auch ein Online-Multiplayer haben und es soll wohl auch bald schon gezeigt werden. Also da müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr so lange warten. Aber Star Fox so in seiner Spielstruktur ist jetzt ja auch, glaube ich, nichts wirklich, was so den Massenmarkt anspricht oder was so die moderne Spielerschaft irgendwie richtig hervorlockt. Das sind dann so Nintendo Ultras, die damit auch vielleicht groß geworden sind, weil es soll eben so dieses klassische Gameplay sein. Dieses klassische Gameplay ist, naja, eben sehr klassisch. Also im Sinne von, dass die ganze Spielstruktur, dass die Spielmechaniken sich jetzt nicht über die Jahre, auch wenn man sich so die letzten Teile anschaut, wirklich revolutioniert haben. Die sind ja relativ ähnlich. Und das, glaube ich, wird jetzt nicht so den großen Impact haben. Also wenn das jetzt so ein kleines Ding ist tatsächlich, was vielleicht sogar nur 30, 40 Euro kostet, ich glaube, das wäre sogar besser, als wenn man da jetzt viel Geld reinsteckt für ein eigentlich schlankes Spiel. Deswegen, ich finde es ein bisschen, ja, schade, dass Nintendo da nicht ein bisschen mehr draufsetzt. Also, dass man vielleicht mehr Star Fox-Spiele entwickelt. Also, dass man vielleicht noch mal so was Experimentelles hat. Oder, ich meine, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen wilder, der Take, aber wenn wir mal zu Star Fox Adventures schauen, ich meine, das war jetzt natürlich eine ganz wilde Geschichte, aber wenn man so schaut, dass man einfach das Universum ein bisschen mehr wahrnimmt und da vielleicht auch ein bisschen mehr spielt, ein bisschen andere Spielkonzepte sich auch vielleicht überlegt, neben diesen klassischen Dingen, die man ja vielleicht auch ein bisschen kleiner halten kann, dann glaube ich, kannst du Star Fox auch als Marke wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Weil das ist jetzt keine Brand, die besonders viele Leute anzieht und die auch in den Verkaufszahlen eher überschaubar stark ist. Also die starken Zeiten sind schon ganz lange vorbei. Ja, das war halt noch mit dem Super Nintendo oder den N64. Aber seitdem nie der große Seller gewesen. Ja, deswegen, sie behandeln das schon sehr stiefmütterlich. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich habe da Lust drauf. Wünsche mir aber trotzdem da ein bisschen mehr Liebe für die Marke. Aber eine andere Marke, die hat sehr viel Liebe erfahren. Und das ist so der letzte Teil der Nintendo News. Und zwar soll Zelda ein neues Spiel bekommen. Was heißt neues Spiel? Es soll ein Remake werden. Nämlich ein Remake zum, ja, vielleicht, ja, ist es das beste Zelda? Ich weiß es nicht, aber oft wird es als das bezeichnet oder zumindest galt es lange als das, nämlich Ocarina of Time. Und das soll anlässlich des 40. Geburtstags von der Reihe sein. Also nicht von Ocarina of Time, das wären ja, glaube ich, erst, ja, noch nicht mal 30 Jahre, glaube ich. Ich glaube, 98 kam es raus. Insofern wären es noch keine 30 Jahre, aber die das Franchise Zelda, ne, oder The Legend of Zelda wird 40 Jahre alt dieses Jahr. Und ja, das soll der Anlass sein, dass dann ein Remake, beziehungsweise, das ist ein bisschen unklar, vielleicht sogar ein Remaster von Ocarina of Time erscheint. Und ich sag mal, wenn es ein Remake wäre, wäre es ja schon das zweite. Ne? Also das ist ja bereits ein Spiel, was 2011 für den 3DS nochmal neu aufgelegt wurde. Und das ist ein Remake, was ich sehr mochte. Jetzt nicht wegen den 3D-Mechaniken, das war nette Spielerei. Aber ich fand es optisch gut aufgewertet. Also es hat den Stil, finde ich, sehr gut eingefangen vom Original. Ohne da jetzt sich in diesen modernen Grafiken. Gut, ich meine, das war natürlich auch ein bisschen limitiert auf dem 3DS, aber ich finde, das hat es gut transportiert, diesen alten Vibe, aber halt schon mit schärferen oder mit genaueren Charaktermodellen etc. und ein bisschen schöneren Umgebungen. Und was vor allem das Beste ist, ist der Wassertempel, der endlich spielbar war, weil im Original musstest du ja du hast dich ja die Hälfte der Zeit einfach im Menü bewegt, um diese scheiß Stiefel aus und wieder anzuziehen. Das konntest du jetzt im 3DS-Remake eben per Tastendruck eben machen. Also da musstest du nicht wieder ins Menü, sondern du hattest einfach eine Taste, die hast du gedrückt und dann hat er die Stiefel ein- und ausgezogen, weil das brauchst du halt sehr, sehr oft in diesem Tempel. Also dass du eben diese Eisenstiefel hast, damit du entweder zu Boden gehst, also auf den Meeresgrund oder beziehungsweise auf den Grund des Bodens kommst oder eben dann im Wasser schwimmen kannst. Und das ist bis heute ein Pain, den viele haben, wenn sie das Original spielen. Und insofern ist das auch ein Remake, was ich sehr empfehlen kann. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf noch eins. Also das verstehe ich auch nicht ganz. Da fände ich es besser, wenn es nur ein Remaster wäre. Also wenn sie sagen, okay, wir nehmen uns jetzt diese Vorlage des 3DS und werten das nochmal ein Stück weit auf. Ne? Also klar, dass man so die Auflösung alles anpasst und Framerate, dass alles flüssig läuft, das sollte alles machbar sein und dann haben wir eine sehr gute Version von Ocarina of Time, die wir alle spielen können und dann ja auch nicht so viel kosten würde, weil das wäre ja auch nochmal so ein Ding. Also für ein Nintendo 64 Spiel dann nochmal 70 Euro zahlen oder noch mehr, das sehe ich dann doch nicht. Also da fände ich es cooler, wenn man einfach ein Remaster macht und dann, na gut, es ist Nintendo. Ich glaube, unter 50 würde es nicht kosten, aber angenommen, es würde 39,99 kosten, hey, das wäre cool. Aber so als Geburtstagsgeschenk für die Reihe finde ich das trotzdem ein bisschen schwach. Also da hätte ich mich schon eher, naja, ich hätte schon eher was Größeres erwartet oder es muss ja nicht mal das nächste 3D-Zelda sein, aber zumindest irgendwie ein 2D-Zelda, aber was Neues irgendwie, also weil diese Remake-Geschichten, das weiß ich nicht, ob das wirklich würdig ist für einen runden Geburtstag, aber nun, sind auch erstmal nur Gerüchte, wir wissen ja gar nicht, ob das so kommt und passieren wird, aber angeblich soll das Remake im Juni bereits angekündigt werden, also auch nicht mehr so lange hin, soll auch hier dieses Jahr noch erscheinen, eben auf der entsprechenden Direct, ja, weil es kommt ja auch wieder der Sommer der Ankündigung mit dem Summer Game Fest und den ganzen anderen Events, die so drumherum passieren. Und Nintendo hat ja auch da seine Direct, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob die das immer davor hatten oder danach, aber die haben es aber zeitlich so mehr so ein bisschen abgekapselt, haben sie sich aber schon noch irgendwie rund um diese Events. So, das sind ja erstmal noch Nachrichten, mit denen wir noch im Positiven vielleicht was anfangen können. Jetzt kommt erstmal ein ganz schöner Schwung Scheiße. Und zwar wurden wieder massig Leute entlassen. Und zwar so richtig viele. Also richtig viele. Wir fangen mal vielleicht noch mit der kleinsten Entlassungswelle an, nämlich bei Eidos Montreal. Da wurden etwas über 120 Leute entlassen, aber auch aus Gründen, die schon wieder absolut abenteuerlich wirken. Und zwar, da steckt auch der Publisher hinter, den wir vorhin noch erwähnt hatten, im Zuge des ganzen Herr der Ringe-Dings, nämlich Embracer. Und Eidos Montreal, die haben wohl seit über 7 Jahren an einem Spiel gearbeitet und das war wohl so ein chaotisches Ding, dass während des ganzen Entwicklungsprozesses 4 verschiedene Game Engines verwendet wurden. Es gab immer wieder Probleme, aber was wir wohl relativ gesichert wissen, ist es, dass es ein Open-World Third-Person-Action-Adventure war, in dem man einen Teenager spielt und die Figuren in diesem Spiel haben so verschiedene magische, tierähnliche Companions, die einem dann zur Seite stehen. Und das Spiel soll wohl Wild sehr ähnlich gesehen haben. Also das war ja auch ein Spiel, was eingestellt wurde. Aber so von der Machart soll es wohl sehr ähnlich gewesen sein. Und das Kuriose ist, das war wohl schon fast fertig. Also es gab jetzt wohl nur noch die Debugging-Phase, ne, dass man einmal das ein bisschen glatt bügelt, die ganzen Fehlerchen da raus haut und dann wäre es eigentlich reif für den Release gewesen. Aber Embracer hat gesagt, nee, das kommt so nicht auf den Markt. Wir canceln das und hauen lieber 120 Leute raus. Und da frage ich mich immer, also ne, das ist ja auch der Move, den wir jetzt nicht das erste Mal lesen, das wäre auch schon das Ding bei Ubisoft gewesen zu dem Remake zu Sands of Time von Prince of Persia, ne, dass es eigentlich schon fertig war und dann hat man es nicht veröffentlicht, wo ich mir denke, Alter, ihr habt so viel Geld da reingebuttert, also so viel Geld und dann macht ihr das fertig und dann veröffentlicht ihr es nicht. Also wie scheiße muss euer Spiel sein und wie sehr muss euch das entgangen sein, dass das nicht gut ist? Und da frage ich mich auch, ist es wirklich so schlecht, dass man es nicht doch auf den Markt bringen kann, um vielleicht noch so einigermaßen Schadensbegrenzung zu betreiben? Also das wäre ein Versuch. Ich verstehe nicht, warum man da so viel Angst vor hat. Also selbst wenn es nicht so gut wegkommt, die ein oder anderen hätte man vielleicht doch noch gewinnen können und noch so ein bisschen was damit verdienen können. Aber so ist jetzt erstmal, es sind wohl wirklich hohe Summen, die da jetzt flöten gehen. Also es ist wohl ein dreistelliger Millionenbetrag und der wird nie wieder ansatzweise reinkommen, weil dieses Studio jetzt natürlich nicht mehr in diesem Spiel arbeiten kann. Aber das Montreal ist aber noch ein bisschen größer, also die sind jetzt nicht weg vom Fenster, aber es ist ein großer Einschnitt auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zur zweitgrößten Entlassung, nämlich Meta. Das Unternehmen, wo Instagram, Facebook, WhatsApp und so weiter hintersteckt, aber eben auch VR, ne? Also MetaQuest und wie wir es alle heißen. Und genau um den Bereich geht es auch, weil da wurden 700 Leute entlassen und das betraf wohl eigentlich nur den VR-Bereich, der ja, sehr, 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 sehr am Kriseln ist. Weil es gab ja große Pläne, also milliardenschwere Pläne und auch bereits Investitionen. Sehr große Milliardeninvestitionen von Meta in diesen VR-Bereich, weil das hat man ja als Zukunft gesehen, ne? Dass das Meta-VR-Verse, ne? Dass die Leute sich mit der Brille connecten und dann in einer eigenen Welt im eigenen Leben, also nicht mehr in ihrem eigenen, sondern einem virtuellen Leben nachgehen. So ein bisschen Sword Art Online-mäßig quasi. Aber diese Vision, die ist mehr oder weniger geplatzt. Also davon ist man weg. Man hat viele Projekte da gecancelt. Und braucht jetzt wohl einige Leute auch nicht mehr. Und deswegen wurden hier über 700 Leute entlassen. Und auch einige Studios geschlossen. Unter anderem auch das Studio, was Deadpool VR gemacht hat. Also Twisted Pixel Games. Und das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das kam in meiner Wahrnehmung, glaube ich, sogar relativ gut an. Aber es ist halt VR, ne? Es ist eine Nische und wir sehen ja auch bei PlayStation, also Sony hat sich ja im Prinzip komplett von PlayStation VR 2 verabschiedet. Also ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwas davon mitbekommen hätte oder gezeigt bekommen hätte, dass da jetzt eine große Spieloffensive nochmal kommt. Das ist ja auch mehr oder weniger eingeschlafen und Meta war jetzt ja ganz klar der größte Player, ne? Du hast noch so ein bisschen Pico mit dabei, wobei ich weiß auch nicht, wie weit die noch involviert sind oder ob das auch so ein bisschen einschläft. Das ganze Thema VR hat's auch nicht leicht, ne? Weil die so Preisexplosion überall und wirtschaftlich angespannte Situation. Die Leute haben das Geld nicht mehr so für sich sitzen und das dann als System, meist als zusätzliches System, was ja nochmal ein paar hundert Euro kostet, Das ist ja dann schon zum Luxusgut ja nochmal das Luxusgut, was sich dann einfach nicht viele leisten können. Und entsprechend ist natürlich auch das Spielangebot nie so explodiert, ne, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Insofern, ja, leider auch da eine negative Entwicklung. Aber kommen wir zur negativsten Entwicklung, nämlich bei Epic Games, dem Studio hinter der Unreal Engine und Fortnite. Und um Fortnite geht es auch, weil wegen Fortnite wurden über 1000 Leute da entlassen. Und das ist heftig. Also so eine Massenentlassung, das ist tatsächlich auch in der Branche und auch so viel Scheiße wieder passiert. Also diese Zahl ist schon wirklich wow. Ja, das hat damit zu tun, oder man begründet es so, dass das Interesse an Fortnite gesunken sei und dass die Zahlen seit 2050 rückläufig seien. Also beziehungsweise heißt sein, also müssen wir nicht im Konjunktiv sprechen, die sind rückläufig seit 2025. Und da merkt man halt, hey, die Leute sind auch nicht mehr so interaktiv, was das Kaufen angeht, ne? Weil die Preise der V-Bucks wurden ja auch erhöht, ne? Angepasst natürlich an die wirtschaftliche Situation, hieß es ja. Ne, aber da hat man schon gemerkt, okay, das Geld kommt nicht mehr so rein, wie das mal der Fall war. Das Interesse ist an Fortnite gesunken. Und ja, jetzt möchte man eben klar weiter auf Fortnite setzen, aber man möchte auch neue Wege gehen. Ich denke mal, dass man intern sich wünscht, das nächste Fortnite zu entwickeln. Das wollen natürlich alle Studios. Ob das aber nochmal gelingt, weiß ich nicht. Bei Fortnite sieht es tatsächlich nicht so gut aus. Es wurden auch 3 Modi bereits, es wurde zu 3 Modis gesagt, dass die verschwinden werden. 2 jetzt sogar relativ zügig im April und ein weiterer bis Ende des Jahres. Es gibt ja verschiedene Modi in Fortnite und 3 davon werden jetzt eben rausgeschmissen. Ja, also wirklich, wirklich heftig. Und eine Anschlussnews dazu, weil die sehr wehtut, also wenn man das so liest. Und zwar war auch eine Person dabei bei Epic Games, die gerade unter einem Hirntumor leidet. Und ja, für die Person ist das jetzt halt nicht Strafe genug, dass sie eben damit zu kämpfen hat, sondern ja, jetzt auch nicht mehr beschäftigt ist. Und in den USA ist es ja oft so, dass die Leute überhaupt keine Krankenversicherung haben, weil sie es sich gar nicht leisten können. Und dass sie es teilweise bekommen durch ihren Arbeitgeber. Also, dass viele Arbeitgeber das anbieten, dass sie dann eben eine Krankenversicherung haben. ich meine, ist immer noch so ein Thema, dass das nicht Standard ist, aber gut, ist halt Amerika, die wollen das teilweise auch nicht, aber eigentlich profitieren sie ja davon. Und gerade diese Person, gerade die wäre ja darauf angewiesen, dass sie eben dann davon auch gedeckt ist. Aber ja, ist jetzt auf sich allein gestellt, einmal mit dem Leben und mit einer hoffentlich Zukunft, kann man an der Stelle nur sagen. Aber es zeigt natürlich auch, ne, die Kündigungsschutzgesetze in den USA sind quasi nicht existent. Also da kannst du ja auf einen Schlag 1000 Leute rausschmeißen, weil du keinen Bock mehr hast. Also, da können auch schwerkranke oder zu dem Zeitpunkt schwerkranke Leute dabei sein. Da haben die keine Skrupel. Also sowas wie Moral gibt es im Kontext halt gar nicht mehr. Das ist halt in vielen Teilen komplett entsolidarisiert und das macht dann eben auch da sich leider breit. Das ist leider keine News, das kriegen wir immer wieder mit, dass es da keinen Rückhalt gibt und dass Leute da einfach auf die Straße gesetzt werden. Aber natürlich in so einem Fall nochmal einfach heftiger. Es gibt noch eine News, die würde ich ganz gerne noch zur Epic-Thematik, zur Epic-Thematik würde ich die anschließen, weil es jetzt eben darum gerade ging. Und zwar, das kann man jetzt wieder sehen, wie man möchte, aber es plant Disney wohl derzeit eine Übernahme
nämlich von Epic Games, also den Fortnite-Machern. Das geht aus einem Podcast hervor von The Town with Matt Bloney und laut deren Aussage wartet Disney wohl aktuell nur auf den richtigen Augenblick, um zuzuschlagen. Also, dass man wohl großes Interesse hat, Epic Games zu übernehmen. Und naja, richtigen Augenblick abwarten heißt, wenn der Aktienkurs richtig schlecht läuft. Und ich meine, der war ja jetzt mit der Ankündigung, dass man 1000 Leute dort entlässt und dass es mit Fortnite nicht so gut läuft. Also, es kann gut sein, dass da jetzt gerade im Hintergrund viele Telefone geklingelt haben, um vielleicht schon da was einzutüten. Es kann natürlich noch weiter bergab gehen mit dem Kurs durch weitere Fehlentscheidungen bei Epic Games. Aber Disney sei da wohl sehr heiß drauf und es besteht wohl auch großes Interesse an der Unreal Engine. Also jetzt nicht unbedingt nur an Fortnite, sondern an der Unreal Engine, weil die verwendet man bei Disney wohl auch schon. Ich hatte gelesen irgendwo, dass man die bei The Mandalorian auch wohl eingesetzt hat schon. Und auch jetzt hat man schon eine milliardenschwere Partnerschaft. Also das ist jetzt keine Beziehung, die erst frisch ist. Also die besteht schon. Ist eher die Frage, ob man sich das ganze Pferd jetzt selber kauft und in den Stall stellt oder ob man nur nachmittags einmal vorbeischaut, um zu gucken, ob es was zu essen hat. Deswegen, da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass sich dadurch irgendwas zum Besseren verändern würde. Also klar, für Disney wäre das eine tolle Sache, ne? Zugang zu Unreal Engine und ein bisschen durch Fortnite verdienen und Crossover noch leichter, ne? Das könnte man ja mit dem Disney-Universum sehr gut machen, ohne da irgendwelche teuren Verträge einzugehen. Insofern, klar, ich glaube, die finden das geil. Bei Epic Games weiß ich nicht, wie viel Integrität sie besitzen, um sich zu sagen, nee, das machen wir nicht. Aber wie wir anhand der News ja gesehen haben, haben sie die nicht. Weiter geht's mit schlechten Nachrichten, weil wir so wunderbar im Flow sind. Und zwar, jetzt kommt erstmal ein Sony-Block, weil die haben auch die letzten Tage und Wochen richtig reingeschissen. Und die größte News dazu, die ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, ist, dass die PlayStation 5 richtig teuer wird. Und zwar erhöht Sony die Preise um jeweils 100 Euro pro Modell. Sprich, die neuen Preise wären damit die PlayStation 5 Digital Edition, also die ohne Laufwerk, für 600 Euro gerundet, die PS5 mit Laufwerk 650 Euro und die PS5 Pro kommt dann gerundet auf 900 Euro. Der Vollständigkeit halber auch, die PlayStation Portal wurde im Preis erhöht, aber ich glaube, da waren es jetzt nur irgendwie 30 Dollar. Das ist jetzt, glaube ich, 250 Euro kostet. Da gab es keinen großen Preissprung. Das Ganze hat natürlich nicht nur einen Grund, ne, hat viele Gründe. Zum einen die weltwirtschaftlichen Brandherde, von denen es ja leider genug gibt. Die sind natürlich ein Faktor, aber selbstverständlich begleitet uns ja automatisch, wenn wir über Gaming sprechen. Nämlich der ganze KI-Fokus. Es wird ja fleißig in KI-Rechenzentren investiert und da liegt teilweise der komplette Fokus drauf, sprich Ressourcen wie Arbeitsspeicher, Massenspeicher und jetzt kommend auch CPUs, also die werden demnächst auch ein bisschen teurer, die werden eher dann für KI-Rechenzentren investiert und nicht mehr für Endkonsumenten. Also da liegt das Geld, wir sind mehr oder weniger egal und darunter haben dann eben auch Konsolenhersteller zu leiden. Ich meine, das hat sich jetzt auch so schon so ausgewirkt, dass es heißt, ne, die neue Xbox, die neue PlayStation und selbst die Steam Machines erscheinen jetzt alle später als ursprünglich geplant, weil man sich natürlich erhofft, dass sich die Situation dann einfach wieder entspannt. Aber die Gewissheit hat man nicht, ne, weil da gibt's verschiedene Szenarien aktuell, die auch unter Experten durchdiskutiert werden. Ne, das eine Szenario ist, naja, der Zug ist abgefahren. So wie vorher wird's nie wieder. Die Preise werden hoch bleiben. Dann gibt's das Szenario ist, das Szenario, dass es sich entspannt, aber nicht wieder so wie vorher. Also das ist, also wir haben ja jetzt teilweise mehrere 100% Steigerung bei Arbeitsspeichern, also dass sich das vielleicht wieder so ein bisschen besser einpendelt, aber trotzdem über dem, was wir mal gezahlt haben. Und dann gibt es natürlich noch die sehr optimistische Prognose, dass alles wird wieder wie vorher. Wäre schön. Ich glaube selber noch nicht so dran. Aber darauf spekulieren gerade Microsoft, Sony und Valve. Und natürlich ist ein Grund, sie wollen die Konsolen nicht subventionieren. Also sie wollen nicht, dass
die Konsolen jetzt irgendwie günstiger angeboten werden, indem man sagt, ja okay, dann stecken wir ein bisschen was rein, damit viele Leute die kaufen und erstmal im System Kosmos so drinne sind, sondern sagen, nee, also mit jeder verkauften Sohle muss auch Geld verdient werden. Was da natürlich schon eine Hürde ist, ne? Also ich sag mal, 600 Euro aufwärts ist, das ist kein Sweet Spot mehr. Das ist schon so eine Stelle, wo man sich denkt, das ist eigentlich zu viel. Das ist zu viel, weil du hast ja noch kein Spiel. Du hast einfach eine Konsole mit Controller, aber du hast noch kein Spiel. Also wenn du das mal dann ein bisschen hochrechnest, wenn du noch ein, zwei Spiele dazu, und gerade so eine PS5 Pro für 899, also, weiß ich nicht. Dazu, auch super passend, gibt es auch die ersten Gerüchte über den Produktionspreis der PS6. Laut einem Insider liegen die nämlich bei $760. Also wenn man jetzt nur die Komponenten nimmt, die dort verbaut sein werden oder Äquivalente jetzt nimmt, ne, dann würde man ungefähr bei $760 rauskommen. So, jetzt, ne, gibt es da auch wieder verschiedene Szenarien. Also entweder sie subventionieren das, wonach es jetzt nicht den Anschein macht, als würde man das tun oder gerne tun, dann könnte man das mit Ach und Krach am Ende für $700 verkaufen. Oder sie machen eine Plus-Minus-Null-Rechnung, dass sie sagen, okay, wir haben diese $760 und das geben wir auch so an den Kunden weiter. Ne? Dann können wir uns so ungefähr darauf einstellen. Oder sie sagen, hey, nee, also wir wollen auch ein paar Dollar mit unserer Konsole verdienen. Und dann wären wir ganz schnell bei 799. Und das tut weh. Also für eine neue Konsole. Ja, also, ich meine, klar, sie spekulieren darauf, dass die Situation in 2 Jahren oder so besser aussieht. Ne? Also wenn sie dann auch geplant ist, dass sie erscheinen soll. Ist jetzt natürlich in Zukunft in die Wette. Und wenn dann eine PlayStation 6 $800 kostet und dann später eine PS6 Pro 1000, ne? Also muss man ja ungefähr dann draufschlagen. Weiß ich nicht. Also da sehe ich mich nicht. Und ich glaube, da sehen sich auch ganz viele andere Leute nicht. Und da sehen sich vor allem viele nicht, weil es überhaupt nicht finanziell geht. Also das ist ja entgegen der Einsteigerfreundlichkeit von Konsolen, die es ja eigentlich mal waren. Also wenn wir an die PS4 denken, dass sie 399 gekostet hat, da sind wir ja ganz weit von weg. Also ich möchte das jetzt nicht zu tief thematisieren, weil ich würde ganz gerne, ich hoffe, ich schaffe das auch noch, ein YouTube-Video dazu machen, wo ich ein bisschen näher drauf eingehe, wie das so sich auf den Konsolenmarkt auswirken könnte, weil es ein spannendes Thema und was, glaube ich, sehr krasse Auswirkungen haben kann auf die Entwicklung. Also nicht jetzt nur auf die nächste Konsolengeneration, sondern auf die Gesamtentwicklung. Und ich weiß nicht, ob ich da so mit einem positiven Auge drauf schauen kann. Etwas anschließend dazu, das hat jetzt weniger mit Sony zu tun, sondern allgemein mit der Spielebranche. Und zwar hatte sich noch der Brancheninsider Jason Schreier geäußert. Und es ging um die Preise von AAA-Spielen, also den ganz großen Produktionen. Und laut ihnen haben die mittlerweile Produktionskosten von 300 Millionen US-Dollar oder mehr. Aber das betrifft hauptsächlich die USA und Kanada und der Grund dafür seien die höheren Löhne, aber auch ja, sowas wie Standortkosten, gestiegene Produktionskosten oder dass die Spiele häufig auch viel höhere Grafikproduktionen beinhalten, als jetzt zum Beispiel die Spiele aus Japan oder so, ne? Also dass der grafische Aufwand eben mit hier Raytracing und da Path Tracing, hast du nicht gesehen, und ne, dass das eben ein höherer Aufwand sei, der auch damit höheren Kosten verbunden ist. Aber auch der Faktor Missmanagement. Also dass gerade die USA so ein Faible dafür haben für Missmanagement, was wir ja anhand der heutigen News schon mal auf jeden Fall belegen können, aber auch mit dem, was so die letzten Tage, Wochen, Monate und Jahre passiert ist. Ganz viele Fehlentscheidungen, die dort zu sehr viel komischen Dingen geführt haben, meist mit unschönen Ausgang. Und das führt eben dazu, dass die Spieleproduktion so teuer werden. Und da fragt man sich natürlich, muss das denn alles sein? Weil Spiele per se werden dann ja auch dadurch nicht günstiger, beziehungsweise werden noch mehr dahin
entwickelt, dass man noch andere Monetarisierungsmöglichkeiten hat. Also nicht, dass du nicht mehr nur 79,99 für so ein Spiel verlangst, sondern dass du dann schon weißt, ah gut, wir nehmen jetzt ein paar Inhalte aus dem Spiel raus, dann machen wir schon mal DLC 1, 2, 3, so in den Abstand von einem halben Jahr. Haben hier unseren Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen oder Battle Passes, ne? Also alles vielleicht wie gehabt und noch verstärkt, dass man eben diese Produktionskosten auch irgendwie wieder rausholen kann, weil das sind schon immense Summen, die du auch erst wieder einspielen musst. Und das funktioniert nicht mit ein paar Millionen Verkäufen. Da müssen tatsächlich schon ein paar mehr her. Aber für mich muss es auch gar nicht diese große Produktion sein. Also ich finde, gerade wenn ich so auf die letzten Jahre blicke, hatte ich viel Spaß mit den nicht so riesigen Titeln. Ne? Wenn ich an ein Clair Obscur denke, wenn ich an Astrobot denke, wenn ich an The Altars denke. Das sind Spiele, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und das waren eher die ja, mittelgroßen Geschichten. Also deutlich schlankere Spiele, die nicht so aufgebläht sind und nicht die High-Super-Mega-Grafik, obwohl das trotzdem schöne Spiele sind. Also es geht ja offensichtlich. Und da gab es jetzt auch kürzlich eine News, zum Beispiel das Embark, also das Studio hinter Ark Raiders, das Spiel für nur 75 Millionen entwickeln konnte, weil einfach von man die Entwicklungsabläufe optimiert hat. Und das ist schon ein Unterschied, ob du 75 oder 300 Millionen zahlst, weil im Zweifel bist du auch viel schneller fertig. Also die Spiele dauern ja auch mittlerweile unfassbar lange, dass sie entwickelt werden. Ne? Wir sehen ja sehr häufig Entwicklungszeiten von 6 oder 7 Jahren, jetzt auch kürzlich bei Resident Evil. Das war ja, glaube ich, auch fast 7 Jahre in der Entwicklung. Das ist sehr viel Zeit. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Und das kostet dann am Ende natürlich auch sehr viel Geld. Ne? Insofern, es darf von mir aus gerne auch ein bisschen kompakter sein. Es muss nicht immer so viel sein. So, es geht aber weiter mit Sony. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die haben ein bisschen reingeschissen und da haben wir ein Patent, welches sie eingereicht haben. Also das ist jetzt kein Gerücht. Gerücht wäre es jetzt, wenn wir reininterpretieren, dass es auch tatsächlich so kommt. Weil nicht selten werden Patente eingereicht und erblicken nie das Licht der Welt. Ich kann, glaube ich, sogar sehr sicher sagen, dass die meisten Patente, die Sony, Microsoft oder auch Nintendo einreichen, dass mit denen nie irgendwas passiert. Also die sehen wir nie. Und ich hoffe auch, das gilt für das folgende Patent. Und zwar, das neue Patent beinhaltet, dass Leute, die auf unterschiedlich starken Systemen online spielen, ja quasi wie so ein Skill-Based Matchmaking erhalten. Also dass die ein sehr gutes System haben, dass deren Performance verschlechtert wird und dass die mit einem nicht so guten System online sind und die halt gegeneinander spielen, dass die verbessert werden. Wie das genau aussehen soll, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man sich das mal so ein bisschen aus der Praxis dann ansieht, ne? Ab wann bekomme ich denn dann einen Buff? Ab wann werde ich genervt? Also wann werde ich verbessert oder wann verschlechtert? Also von welchen Faktoren hängt das jetzt ab? Also wie was für eine Framerate ich dann habe? Ab wann habe ich eine zu gute? Wann werde ich schon runtergesetzt? Und es ist ja vor allem ärgerlich, wenn ich jetzt ein System habe und vielleicht 120 FPS spielen möchte, dann werde ich dafür abgestraft? Also, unter welchen Bedingungen? Ist das dann nur, wenn ich gerade mal zufällig Crossplay anhabe? Ist das immer so? Weil es gibt ja dann vielleicht auch PC-Spieler, wenn ich jetzt vom PC ausgehe, die auf einem nicht so guten System unterwegs sind. Oder auch jetzt, um wieder bei PlayStation zu bleiben, ne? PlayStation gegenüber PlayStation 5 Pro, habe ich ja, also da habe ich ja auch Vorteile, die gegenüber den normalen PS5-Spielern. Und das sind so Fragen, wo ich mir dann denke, weiß ich nicht, ob sich da so richtig Gedanken gemacht wurde, ne, ab wann sowas denn überhaupt greifen soll und ob ich dann auch vielleicht automatisch einen Nachteil erreiche, dass wenn ich so ein besseres System habe, dass ich nie in den Genuss komme, das auch auszuspielen, weil ich durch irgendwen immer ausgebremst werde. Ich kann das schon verstehen, ne, also wenn du jetzt mit einem nicht so guten System dabei bist, aber auf der anderen Seite, PlayStation veröffentlicht, also ne, Dinge, wo man über Crossplay nachdenken kann, ja eigentlich fast nur noch für PlayStation, PC und gegebenenfalls ja auch noch Xbox. Ne? Also da ist jetzt vielleicht eher noch die Series S gerade der schwächste Vertreter, aber da wäre es ja tatsächlich so das Szenario, ne, dass du mit der Xbox Series X oder der PS5 ja dann schon irgendwelche Vorteile erhältst gegenüber manchen PC-Spielern oder PS5 Pro-Spielern. Also ich stelle mir das alles sehr, sehr merkwürdig vor und finde es ein bisschen schwierig, wenn du nie das ausspielen kannst, was du dann vielleicht auch für dein System ausgegeben hast. Ne? Insofern, weil ich weiß ja auch nicht, ob man dann immer Crossplay ausschalten kann, ob manche Spiele per se darauf setzen, einfach um die Spielerschaft groß zu halten, damit du auch viel Interaktion hast, was ja wieder für Live-Service-Games wichtig ist, die davon ja eher betroffen sind. Ich finde dieses Patent wirklich schlimm. Und vor allem hat es so viele offene Fragen, mit denen ich mich gar nicht anfreunden kann. Aber wie gesagt, ob das jemals kommt, I don't know. Ich weiß es nicht. Aber etwas, was definitiv schon angekommen ist, und das ist noch was von Sony, nämlich dynamische Rabatte. So, klingt ja erstmal interessant, ne? Weil das Konzept dahinter ist, eine Person erhält einen Rabatt zum Spiel und eine andere einen noch besseren. Na, also wenn du die Person, die jetzt zuhörst, 20% bekommen, dann bekomme ich vielleicht 30% auf ein Spiel. Weil das System erkennt, wenn wir ihm 30%, also bei 20% würde er wahrscheinlich nicht kaufen, aber mit 30% können wir ihn wahrscheinlich anlocken, dass er zuschlägt, aufgrund seines Spielverhaltens, aufgrund seines Kaufverhaltens, dass da im Hintergrund analysiert wird, die und die Leute können wir damit so ein bisschen hooken. Was ich mir ein bisschen doof vorstelle, wenn du jetzt ein Multiplayer-Spiel hast und du willst das vielleicht mit Freunden spielen und dann sagst du, hey, guck mal, ich habe das gerade gesehen, das kostet 30€ und dann schickst du einen Link und dann sagt die Person, ja, haha, ich muss 45 zahlen. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Vor allem, wenn du als Unternehmen schon zeigst, hey, wir können diesen Rabatt anbieten, dann macht es doch für alle. Es geht doch. Es ist ja nur, dass manche einen nicht ganz so guten Rabatt bekommen und manche schon, weil sie sich denken, ja, mit denen, also da können wir so triggern, aber die anderen, die würden wahrscheinlich auch den Preis bezahlen. So, okay, ja, bin ich gar kein Freund von. Also ich halte das für ein sehr, sehr toxisches Dingen gegenüber der Community. Also wenn man die so spaltet in ihrem Kaufverhalten und das so ausnutzt und gerade wie bei dem skizzierten Szenario, vor allem wenn es dann irgendwie so Korbspiele sind oder so, wenn einer dann vielleicht 10, 20 Euro mehr zahlen muss als die andere Person, weil sein Kaufverhalten eben anders ist. Das weiß ich nicht. Und das wird tatsächlich gerade auch schon ausprobiert. Ich glaube noch nicht global, aber das ist schon im Einsatz, das System. Ich hoffe, dass das wieder wegkommt. Ich verstehe, was sie damit dahinter versuchen, aber ich finde es nicht gut. Also bei Sony passieren aktuell Dinge, die ich wirklich nicht verstehen kann. Und damit kommen wir zur letzten Sony-News, die ich nicht verstehen kann. Und zwar wurde wieder ein Studio geschlossen. Und diesmal, das war es Dark Outlaw Games. Und die waren noch relativ frisch. Und da stand jemand hinter, nämlich der Treyarch-Veteran Jason Blundell. Und der war lange bei Treyarch und hat an Call of Duty gearbeitet. Also an vielen alten Black Ops-Teilen. Also Black Ops 1, 2, 3. An denen hat er zum Beispiel alle mitgewirkt. Und wir wissen, dass die an einem Shooter gearbeitet haben und der soll wohl sehr vergleichbar mit Call of Duty Zombies gewesen sein. Allerdings kein Live-Service-Game. Also ob das jetzt so eine Mischung aus Singleplayer oder Multiplayer ist, das wissen wir jetzt nicht. Aber das soll kein klassisches hier Live-Service-Game, Battle Pass, Mikrotransaktionen und volle Kanne gib ihm gewesen sein. Also das soll schon eine ganz coole Nummer gewesen sein. Das Ding war seit etwas über einem Jahr in der Entwicklung. Und jetzt hat da Sony gesagt, machen wir dicht. Und damit hat Sony jetzt mittlerweile sehr, 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 sehr viel, sehr viele Studios schließen müssen oder was heißt schließen müssen, geschlossen, seit die PS5 draußen ist. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nochmal nachzählen, welche das sind. Also, beziehungsweise ich habe es jetzt gerade mal offen. Wir haben einmal Manchester Studio, Japan Studio, Pixel Opus, London Studio, Firewalk, Neon Koi,
Bluepoint, also die das Bloodborne Remake gepitcht haben, aber nicht machen durften, dann geschlossen wurden. Und Dark Outlaw Games, wenn ich mich jetzt beim Quasi nicht verzählt habe, sind das 8 Studios. 8 eigene Studios, die Sony geschlossen hat, seit die PS5 draußen ist. Und 8 Studios schließen, das ist schon sportlich, muss ich sagen. Das ist viel. Und viele davon verstehe ich nicht, weil das auch Studios waren, die per se eigentlich immer gut funktioniert haben, die eigentlich auch gut Geld abgeworfen hätten, wenn man sie anders eingesetzt hätte. Aber es ist so eine Folge von sehr merkwürdigen Entscheidungen bei Sony, die man als Außenstehender überhaupt nicht verstehen kann, außer man denkt sich so ein bisschen jetzt auf diese Corporate-Ebene rein, ne? Das schnelle Geld, ne, jetzt mal nicht über den nächsten Geschäftsbericht hinausgedacht, sondern ne, dass wir den Aktionären schon beim nächsten Mal zeigen können, ah, guck mal, wo wir alles eingespart haben, wir haben hier Gewinne, ne, super, klasse, aber nicht dieses Denken, ah, guck mal, was ist denn darüber hinaus, ne, also wie wollen wir coole Spiele machen, die sich auch gut verkaufen und dafür Output sorgen, der die Leute eben dann auch zu einer PS5 führt, beziehungsweise auch zu den Abos, die wir dann eben anbieten. Also darüber macht man sich nicht Gedanken. Es geht immer nur von Geschäftsbericht zu Geschäftsbericht. Das ist immer das Gleiche. Ja, aber damit hätten wir die Sony News abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir da jetzt erstmal nichts hören, weil die bereiten mir ein bisschen mehr Kopfschmerzen, als sie eigentlich sollten. So, jetzt muss ich mal auf meinen klugen virtuellen Zettel spicken. Wir haben noch, sehr kleine News. Also wir haben es eigentlich ganz gut geschafft hier heute, dass es nicht so ausufern wird. Und zwar geht es noch ganz kurz um Xbox. Die überlegen nämlich gerade, ob sie eine neue Game Pass-Stufe oder vielleicht auch mehrere Stufen einführen, weil der Game Pass läuft nicht mehr so gut. Die haben ja die Preise um teilweise 50% erhöht. Und seitdem sind die Zahlen rückläufig. Die Leute sind nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben für den Game Pass. Und die neue Xbox-Chefin Asha Sharma sucht jetzt gerade Wege, die Kunden zu, also neue Kunden zu gewinnen oder vielleicht auch wieder zurückzugewinnen. Das machen wir aber nicht mit einer Preiserhöhung, also mit einer Preisanpassung nach unten, sondern mit neuen Stufen. Und das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Was das günstige oder was die günstige Richtung angeht, da gibt es wohl die Überlegung, dass man einmal eine Stufe hat, wo nur First-Party-Spiele reinkommen. Also, ne, wenn man jetzt guckt, jetzt kam ja kürzlich Super Meat Boy 3D in den Game Pass und Cyberpunk, ne, dass die zum Beispiel dort nicht auftauchen, sondern nur die von den Xbox Game Studios, was ja in diesem Jahr Forza Horizon 6 wären. Fable, wenn es denn erscheint. So, da wird es bei mir schon ein bisschen dünn. Wahrscheinlich dann noch ein paar ältere, ne, dass du so ein abgespecktes Abo-Modell hast. Und eine Überlegung ist, Werbung einzuspielen. Also, dass du vielleicht, bevor du deine Session startest, eben Werbung bekommst. Und dass vielleicht auch nach einer Stunde mal so 1-2 Minütchen Werbung auftauchen. Also nicht jetzt so konkret, also das kann so sein, muss nicht sein, aber das scheint wohl auch eine Überlegung zu sein, dass man ein solches Modell einführt. Ne, gibt es ja auch schon bei anderen Streaming-Diensten. Und ein besonderer Streaming-Dienst, mit dem überlegt man wohl auch zu kooperieren, nämlich Netflix. Die haben ja in den USA jetzt auch schon wieder die Preise erhöht, deswegen macht euch da mal gefasst, dass das auch bald hier kommt. Aber es gibt die Überlegung, dass Xbox und Netflix zusammen ein Abo anbieten. Also, dass du einmal den Xbox Game Pass drin hast, aber auch Netflix Streaming-Modell. Ne? Also, dass du einmal so ein Multifunktions-Medienangebot hast. Aber glaubt man nicht, dass das irgendwie günstiger sein wird. Also, ich kann mir ja nur vorstellen, dass es noch mal mehr kosten wird, als das Ultimate-Abo jetzt eh schon kostet. Aber ja, das sind die Überlegungen bei Xbox, von denen ich auch persönlich nichts halte. Also ich glaube, der Xbox Game Pass Ultimate, der ist schon voll genug, der braucht eigentlich nicht mehr das alles und halte den Preis da einfach schon für zu überzogen und für als Einsteigerangebot irgendwas mit Werbung oder so sehe ich gar nicht. Also das streckt ja schon per se ab, also weil das ist ja nicht die Zielgruppe, die sich dann da hinsetzt und erstmal ein bisschen Werbung guckt, bevor sie spielen kann, aber dafür noch Geld ausgibt in Form von einem Abo. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also da würde nur helfen, das einmal mal so ein bisschen zu entschlanken und dann ne, vernünftige Preise für den Game Pass anzubieten. Aber ich glaube, davon sind wir ganz weit weg. Sonst hätte man das jetzt in Erwägung gezogen, denke ich. So, dann machen wir noch zwei Themen ganz, ganz schnell. Das ist eher nur so eine kurze Erwähnung. Es gab eine Xbox Partner Preview, also ein Showcase, wo neue Spiele von Third-Party-Entwicklern gezeigt wurden. Ich hatte mir das angeguckt im Nachgang, war aber tatsächlich gar nicht mal so spannend. Also war jetzt wenig dabei, wo ich sagen würde, ja, da werfe ich mal ein Auge drauf. Also fand ich relativ ernüchternd. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht so auf die Spiele ein. Ne, da könnt ihr mal auf dem offiziellen Xbox-Kanal am besten nachschauen. Da sind die ganzen Trailer einmal hochgeladen. Plus, dass ihr die Show da auch nachgucken könnt. Beziehungsweise, wenn ihr eine Xbox besitzt, werdet ihr, glaube ich, auch direkt darauf hingewiesen, wenn ihr die startet. Insofern könnt ihr da mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Es gab ja zum Beispiel die Ankündigung eines Stalker 2 DLCs. Ne? Und wer da Intuit ist. Ja, für mich war da tatsächlich gar nichts dabei. Aber es wurde auch schon angekündigt, dass bald der richtige Showcase kommen wird. Nämlich mit dem bereits erwähnten Summer Game Fest und dann kommen ja die ganzen anderen Events dazu und Xbox hat natürlich auch wieder ein eigenes Event, was sie da abhalten werden. Einen eigenen Showcase und der ist natürlich wie immer im Juni und was wir auch wissen ist, dass Gears of War vertreten sein wird. Also Gears of War E-Day, der neue Teil, der wird da nicht nur vertreten sein, sondern es wird im Nachgang direkt an den Xbox Showcase noch einen eigenen Gears of War Showcase geben. Das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Das gab es auch in der Vergangenheit, zum Beispiel schon mit Starfield. Bei diesem Juni-Showcase ist im Anschluss dann noch ein weiteres Spiel genommen und gezeigt wurde. Ich glaube im letzten Jahr war es Outer Worlds 2? Ich weiß es gar nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe jetzt erstmal keine Erwartungshaltung, weder an Gears of War noch an den Showcase per se. Ich mache mir ehrlich gesagt gar keine so großen Hoffnungen, dass da jetzt so viele Sachen bei sind, die mich interessieren. Ich hoffe es natürlich irgendwo schon, aber ich versuche diese Hoffnung nicht zu präsent werden zu lassen. Ich möchte nicht noch mehr enttäuscht werden. Deswegen lasse ich es einfach auf mich zukommen. Aber fest steht, delivern müsste man eigentlich. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Es gab ja auch die gigantisch große Diskussion um DLSS 5. Also falls ihr das nicht wisst oder nicht mitbekommen habt, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein extra Video dazu gemacht, weil das tatsächlich ein so kontroverses Thema, was so durch die Medienwelt und Internetwelt gegangen ist, weil DLSS ist eigentlich ein Upscaler. Also, dass wenn jetzt ein Bild nicht so hochaufgelöst ausgegeben wird, dass KI das eben so berechnet, dass es scharf wirkt. Nur das neue Modell von Nvidia, das verfälscht das Material so erheblich, dass es sehr, sehr gekünstelt und sehr unnatürlich auswirkt. Also, dass die Figuren teilweise wie so Snapchat-Filter haben, also so Beauty-Filter, dass die Umgebungen einfach aufgehellt werden und Schatten fehlen. Also sieht wirklich, je mehr ihr euch für Artstyle interessiert in Videospielen, also so die künstlerische Vision dahinter, umso schlimmer werdet ihr das finden. Wenn ihr keine Ansprüche an künstlerische Vision habt, wird euch das wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber ich finde es, und so konnte ich das jetzt so ein bisschen rauslesen, die Mehrheit im Netz fand das schlimm. Und es gab ja gigantische Shitstorms, also riesige Meme-Bibliotheken sind da entstanden, so dass sich sogar der Nvidia-CEO am Ende dazu genötigt sah, sich zu äußern und ganz klar betont hat, hey, wir sind ja auch gegen AI-Slop und das wird ganz toll, aber scheint nicht so. Also das wird noch erscheinen, ne? Das gibt's jetzt noch nicht, das ist glaube ich für den Herbst geplant. Aber DLSS 5 verspricht schlimm zu werden. Also weil es die künstlerische Vision eines Spiels zerstört und nicht nur verändert, sondern wirklich auch nicht schön aussehen lässt. Aber wie gesagt, schaut mal auf YouTube vorbei. Da habe ich ein Video, was sich nur damit befasst, was DLSS 5 eigentlich ist und warum es so schlimm aussieht. So, Stunde rum und ich habe alle News untergebracht. Ich bin gerade sehr, sehr stolz. Ich werde jetzt in dieser Podcast-Folge nicht über die Spiele sprechen, die ich gespielt habe, weil sonst eskaliert das alles. Ich mache eine Doppelfolge, beziehungsweise, was heißt Doppelfolge, eine eigene Folge, wo ich dann nur über die Sachen spreche, die ich gespielt habe. Weil auch das ist eine ganz schöne Menge, da möchte ich mich nicht zu sehr übernehmen. Kann ich ja schon mal an der Stelle spoilern. Das betrifft unter anderem Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Pokémon Pocopia, Super Meat Boy 3D. Also eine ganze Menge, wo ich mich dann auch einmal zu äußern möchte, weil es sind ja auch jetzt ein paar Spiele, aber das machen wir dann getrennt und dann habt ihr hier einmal die ganzen News, die ich hoffentlich auch so bearbeiten konnte, wie ich das machen oder gewollt habe ursprünglich und da jetzt nicht die Übersicht verloren habe an den ganzen News, weil es war jetzt eine ganze Menge und manches liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück, ich wollte jetzt nicht alles rauskramen, aber zumindest so das Aktuellste und wie gesagt, im Moment sind gerade so auch in der Videospielbranche wilde Zeiten, dass irgendwie jeden Tag immer was Neues kommt, das heißt, wer diese Folge hört, hoffe ich, dass sie nicht schon wieder veraltet ist, aber in dem Sinne, ich hoffe, dass meine Mandeln es erlauben, dass ich die ein oder andere Folge vielleicht doch regelmäßiger schaffe. Es ist aber so, dass wir uns vielleicht noch darauf einstellen müssen, dass es die nächsten Wochen erstmal noch leider ein bisschen unregelmäßig wird. Aufgrund dieser Rückfallrate, die wir gerade irgendwie noch so ein bisschen ärztlich angehen müssen. Insofern bleibt trotzdem gerne treu. Folgt gerne da, wo ihr Podcasts genießt und hört, damit ihr die Sachen in Zukunft nicht verpasst. Ja, dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ja, vor allem bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.